im Bodensee Business.
Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischen Riebels, Urs und Stefan. Jetzt ist meine Zunge gelockert und wir können loslegen. Schön, dass du zuhörst bei Bisschen Bodensee Business, dem Podcast über Marken, Menschen und Unternehmertum in der Bodenseeregion. Ich bin Andi Rizzi, Inhaber der Kreativagentur Typix aus Radolfzell und wir gehen heute zusammen nicht nur an, sondern auch auf den Untersee. Zu Gast sind nämlich Stefan und Urs Riebel von Riebels Fischdelikatessen, der Reichenauer Fischhandlung. Sie sind Vater und Sohn und fahren fast täglich gemeinsam raus, um zu fischen, veredeln den Fang anschließend und verkaufen ihn in ihrem Ladengeschäft, online oder lecker zubereitet im eigenen Bistro. Sie erzählen, wie es um die Wasserqualität und den Fischbestand im Untersee steht, wie unromantisch es frühmorgens gemeinsam auf dem Boot zugeht und warum sie mehr Fische in den See bringen, als sie rausholen. In diesem Sinne jetzt mal Butter bei die Fische, Petri heil und los geht's!
Bisschen Bodensee-Business, ja.
Wenn wir auf dem Boden stehen, ist es, als ob wir nur nach oben sehen, bis es nichts mehr gibt, was wir nicht wissen. Wir blicken auf ein bisschen Bodensee-Business.
Bisschen Bodensee-Business.
Stefan Urs, schön, dass ihr da seid heute.
Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
Ihr fahrt jeden Tag mehrmals auf den See zum Fischen. Wie steht es denn aktuell um die Wasserqualität und den Lebensraum der Fische hier?
Ja, also mehrmals nicht jeden Tag. Also im Sommer gab man mindestens zweimal auf der See, morgens zum Netz einholen, abends zum Netz auslegen und tagsüber vielleicht mal zum Reuse kontrollieren oder sonst irgendwas machen. Im Winter ist es ein wenig ruhiger. Wasserqualität ist eine interessante Frage, je nach Betrachtungsweise, oder? Entweder vom Fischer aus oder vom der, wo das Trinkwasser nützt. Die Wasserqualität hat sich natürlich in den letzten 30, 40 Jahren deutlich verbessert. Wobei Wasserqualität und Nährstoffzusammensetzung ja nicht gleichzusetzen sind. Durch den Entzug von Phosphat bildet sich weniger Alge, weniger Plankton, in der Folge natürlich auch weniger Fisch. Die Wasserqualität in diesem Sinn ist natürlich wesentlich besser wie in den 70er, 80er Jahren. Das ist ja auch richtig und wichtig. So, da freuen wir uns. Nur muss dann halt irgendwo mal ein Punkt erreicht sein, bevor das destilliertes Wasser ist, dass da irgendwo mal eine natürliche Grenze ist, wo man dann auch aufhört.
Dass alles, was im Wasser ist, quasi auch noch was zu essen findet.
Genau, ja. Dass einfach die Biodiversität auch noch funktioniert und so, da sind dann schon Grenzbereiche erreicht.
Da ist man so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ja, oder so langsam.
Da gab es ja immer mal Berichte, ne, dass irgendwie das Wasser zu sauber ist und es quasi gar keinen Lebensraum mehr richtig gibt.
Sauber ist halt immer so, das hört sich halt auch immer schwierig aus an, oder wenn dann die Leute sagen, die Fischer, die wollen dreckiges Wasser, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen auch sauberes Wasser, es geht darum, es ist zu nährstoffarm.
Ja,
also einfach das Phosphat, ja, da geht ja alles davon aus. Und da ist man dann jetzt auch in einem Ungleichgewicht. Und das ist so ein bisschen problematisch. Ja, aber bei uns ist es noch deutlich besser schon am Untersee, weil wir einfach noch mehr natürlichen Eintrag haben als jetzt am Obersee. Also im Obersee ist wirklich so, inzwischen auch vor dem Fächenfangverbot, und die Fächen, wo noch gefangen wurden, die waren so abgemagert, die konnten sie eigentlich gar nicht mehr räuchern. Also war dann von der Qualität her, war die auch nichts mehr. Und dann merkt man halt schon, dass es dann einfach da zu wenig Futter gibt für die Fische.
Bisschen spontan. Die Schnellfragerunde.
Felchen oder Forelle?
Felchen.
Felchen.
Wie schwer war euer größter Fang?
Also der schwerste Fang, also der schwerste Fisch, muss man dann sagen, ist ein Wels um die 60 Kilo, hat der K. Und wenn man vom größten Fang spricht, dann schwätzt man vom größten Fangtag. Also das sind dann meistens so Prax oder Schleie, da haben wir auch schon 2 Tonnen am Tag gefangen.
Der ist auch schon 30 Jahre her oder so.
Ja.
Okay. Das ist halt von der Eutrophierung. Ja, also das ist die Fisch so richtig wachsen und Futter.
Okay, Wahnsinn. Aber hast du noch irgendeine andere Story, irgendeinen Einzelfang?
Ja, so auch Wels, ja. Das ist schon ein Hecht, hat man mal mit 16, 18 Kilo. Ist dann auch schon schön. Ja, aber sonst die Größe ist noch nicht mehr diverse. Und das hat die letzte Jahre zugekommen.
Und da macht man dann auch so ein Foto richtig, wo man dann noch so als Erinnerung irgendwo aufhängt, oder?
Übers Bett, klar. Ja, machen wir.
Sehr gut. Nächste Frage. Geräuchert, gebraten oder lieber doch roh?
Gebraten.
Gebraten.
Okay, da seid ihr euch ja sehr einig. Welcher Fisch wird denn völlig unterschätzt?
Rotauge.
Weil er besonders gut schmeckt oder?
Ja, ist ein Zypernit, also eher ein fetterer Fisch. Also geschmacklich ist natürlich das Fleisch sehr gut. Wenn kräterreicher, aber einfach ein verkannter Fisch, der ist aus dem Mode gekommen. Also
was wäre deiner, Urs?
Mels.
Okay. Und auch eine spezielle Erklärung dazu?
Er hat ein wunderbares Fleisch. Also er hat quasi krätenfrei. Dann auch, viele Leute haben Angst davor, weil dann, oder man hat es gehört von früher, dass er dann gerade die größere Moslik oder irgendwie nicht schmeckt. Ja. Aber die muss man einfach gut wegparieren. Aber was dann übrig bleibt, ist wirklich ganz toll. Ja.
Das sind ganz tolle Tipps. So, Arbeit und Familie leicht zu trennen oder vermischt sich komplett?
Ja, vermischt sich. Also wir zwei arbeiten zusammen auf der Gondel, also auf dem Boot am Morgen früh. Da hast du jetzt einfach auch eine körperliche Nähe, klar. Und zum Streiten passt es wenig, weil du hast viel Platz zum Ausweichen. Also da musst du wohl oder übel miteinander auskommen. Nee, also das ist immer ganz entspannt. Und das funktioniert und harmoniert gut. Einfach auch durch die Trennung von der Aufgabe natürlich.
Du nickst?
Meistens funktioniert es gut. Nein, da kann man sich wirklich nicht. Kann sich, glaube ich, keiner beklagen. Ja, da kommen wir echt für das, dass man so viel zusammenarbeitet und aufeinander ist, gibt es seltenst mal größere Meinungsverschiedenheit. Ja.
Bisschen Herkunft, bisschen Zukunft.
Jetzt würde ich gern so mal allgemein auf eure Geschichte eingehen. Was sind denn eure Erinnerungen, speziell jetzt bei dir, Stefan?
Also meine ersten Erinnerungen, die gehen los, wahrscheinlich ja, habe ich schon laufen können, ich weiß es nicht, wahrscheinlich gerade so. Und ja, das ist noch irgendwann so in Mitte 60er Jahre, Hochwasser 64. Da habe ich so meine ersten Erinnerungen, da war ich gerade so, bin ich in die Schule gekommen. Und mein Opa, der hat Sehschwäche gehabt, der war auf einem Auge blind und auf dem anderen hat er auch bloß ein paar Prozent gesehen. Und da war er immer auf Hilfe angewiesen, also es hat mir so ein Auge mit auf der See. Und das war halt mein Kind halt, wo man dann in Gundel gesetzt hat. Und wir haben dem Opa dann müssen sagen, wo es lang geht, oder? Und so sind wir recht früh auch zu der Fischerei gekommen. Fischerei hat mich immer interessiert. Also die erste Frage, wenn man von der Schule gekommen ist, war immer, was hast du gefangen oder was ist gefangen worden? Und durch den Umstand vom Opa sind wir natürlich schon früher involviert gesehen, die ganze Geschichte. Und der Opa hat sehr viel geschwätzt. Man hat noch kein Handy gehabt, noch keine Ohrstöpsel oder sonst was. Also man muss tatsächlich sich noch unterhalten. Die Fischerei war dort noch ein wenig anders. Also erstmal waren wir so 50, 60 Fischer noch ganz am Anfang. Es waren Holzboote, keine Plastikboote. Also die Fischerei war eher im näheren Umfeld. Und ja, man musste halt weit fahren, man hat ja viel Fisch gehabt. Damals hat man so im Jahr so am Untersee so 300 Tonnen gefangen, 400 Tonnen in der guten Zeit damals. Heutzutage schwätzen wir jetzt noch von 80 Tonnen, oder? Die Fischerei ist in der Familie schon, also weiß nicht, wie viele Generationen wird die ausgeübt.
Und da wird die Tradition quasi von Generation zu Generation irgendwie weitergegeben.
Genau, ja. Ja. Die Erfahrung, die ist einfach viel wert, was die Alte mitgebracht haben. Du brauchst eine genaue Ortskenntnis, das ist also ganz wichtig. Damals hat es noch kein Echolot oder nichts gegeben. Es war alles optisch, also bestimmte Fixpunkte auf dem See, die hat man anhand von Landmarken markiert, oder? Und das hast du alles müssen im Kopf haben. Gell? Mhm. Heute ist einfacher. GPS macht es möglich.
Und Urs, für dich war für dich auch dann schon ganz früh klar, dass du auch das machen willst?
Nee, tatsächlich nicht. Bei mir kam es deutlich später. Also ich habe als Kind hat man natürlich immer mal mitgeholfen oder war mit auf dem See. Nach der Schule habe ich dann aber erstmal andere Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich. Und klar wurde es dann erst, als wir 2007 das Bistro aufgemacht haben, als mein Vater das Bistro angefangen hat. Da war ich gerade dann auch mit meiner Ausbildung fertig. Und da habe ich dann auch die Zukunft gesehen und habe dann 2007 mit der Fischerei oder die Fischerlehre noch hinterher gemacht.
Okay.
Ich bin dann da quasi eingestiegen.
Das heißt, zu der Praxis, die du ohnehin schon hattest, dann noch die Theorie nachgeholt.
Genau, ja. Und war auch 3 Jahre, bei mir war es 2 Jahre Lehrzeit vor kurzem, weil ich schon eine abgeschlossene Ausbildung hatte. Mhm. Genau.
Jetzt hast du das Bistro gerade schon angesprochen. Deutlich früher hattet ihr ja dann trotzdem auch schon den Verkauf.
Also die Fischhandlung ist ja 1925 gegründet worden. Von Gebrüder Böhler, da waren wir dann mal weit über 100, 120 Fischer. Und da ist natürlich auch dementsprechende Menge Fisch herkommen. Und die Vermarktungsstrukturen sind ja, war halt ganz anders jetzt, früher wie jetzt, oder? Man hat keine Kühlräume gehabt, kein Räucherer war noch ganz fast unbekannt, oder eigentlich so. Und es hat jeder Fischer die Möglichkeit gehabt, die Fischer so zu verarbeiten und direkt zu vermarkten. Also man war auf jemanden angewiesen, wo die Fisch einfach abnimmt, ja, und dann weiter verarbeitet oder verschickt. Mhm. Und das haben die Gebrüder dann angenommen, haben dann bundesweit sind die Fische dann verschickt worden, in Holzkisten verpackt, auf die Bundesbahn, was es war, egal, auf die Schiene, sagen wir, und ab die Post, oder? Wir haben abgeliefert bei den Brüder Böhler, die ganze Familie Riebel. Und 1986 ist der Inhaber leider am Herzinfarkt gestorben. Ganz überraschend natürlich denn. Und wir haben dann, also meine Frau und ich, haben dann immer mittags dann geholfen, die Fisch zu verarbeiten, zu verpacken, verschicken, den Versand gemacht und so, dass das Geschäft einfach mal wieder gelaufen ist. Dann ist die Idee natürlich schnell gekommen, innerhalb von Tagen. Wir brauchen den Nachfolger. Und dann haben wir uns dann, ja, überzeugen lassen. Und so sind wir einfach von einem Tag auf den anderen zu der Fischhandlung gekommen. Wir haben uns da schnell geeinigt. Die Gemeinde hat uns da großzügig unterstützt. Dann ist aber gleich das erste Problem auftaucht. Dann ist das Veterinäramt gekommen und hat gesagt, ja, die Räumlichkeit, da muss man was investieren und so. Wenn das jetzt neu ist, dann ist das wie so eine Konzession neu, dann muss das auch alles anpasst werden. Und dann ist die EU gekommen mit ihren Verordnungen. Das war dort alles neu. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir müssen neu bauen. Dann ziehen wir es zu uns nach Oberzell. Das ging alles auf die Stelle. Im September beantragt. Im Dezember haben wir den Filchleich in der neuen Fischhandlung schon umsetzen können. Es war noch ganz fertig, also die letzte Fuge war noch nicht trocken, aber wir haben schon können schaffen da drin. Das muss man sich mal vorstellen, in 3 Monaten so ein Ding hochziehen, oder?
Gibt's das heute noch?
Also heute? Nein, gibt's nicht mehr. Also war alles ein wenig improvisiert, aber es hat funktioniert.
Und so habt ihr dann auch angefangen, das, was die Vorgänger mit der Fischhandlung hatten, dass ihr quasi auch dann Fisch von anderen bezogen und genau, weiterverarbeitet und verkauft,
ja,
habt.
Wir haben ja dann die Fischer auch mit übernehmen können, wo ihre Fänge bei uns abgeliefert haben. Wir haben es wiederverarbeitet, veredelt und vermarktet dann. Und wir haben dann als erstes für damalige Zeit ein ordentliches Ladegeschäft gebaut mit einer Kühltheke, was vorher alles nicht da war. Und haben dann ein separates Ladegeschäft eröffnet, wo von Anfang an also sehr gut gelaufen ist.
Du hast veredelt gesagt. Mit veredelt meinst du dann räuchern?
Räuchere, filetiere, also Küche fertig machen, die Fisch. Mhm. Weil in der Regel sind sie früher gerade so, wie aus dem Fang gekommen sind, höchstens ausgeweidet worden oder eventuell noch geschuppt und dann versendet, oder?
Ja.
Wenn überhaupt. Also meist also ausgenommen, klar, aber sonst nichts, oder? In Kiste und weg. Und wir haben dann angefangen, eben mit Filetieren, mit Räuchern, so verschiedene Aufstriche hat man dann schon mal gemacht. Also so ganz klein hat man eigentlich angefangen. Man hat sich um so angetastet, klar.
Und wie hat sich das dann entwickelt?
Ja, das war eigentlich dann fast ein Selbstläufer. Also die Menge an Fisch, wo wir überkommen haben, die war beachtlich. Und da sind wir dann schnell an Grenzen gestoßen, verarbeitungsmäßig. Wir brauchten einfach mehr Kühlmöglichkeit. Tiefkühlraum musste man haben. Und einfach der Platz zum Verschaffen und auch die Anforderungen von der Hygiene her waren dann immer strenger, waren damals schon. Musste man erweitern. Dann haben wir 93, haben wir dann im größeren Stil dann erweitert, also mit Frosträumen, mit zusätzlichen Kühlräumen und Verarbeitungsräumen. Der Tourismus war sowieso schon immer stark auf der Reichenau. Dann hat man da noch ein wenig Erweiterungen gesucht, mit Fischbrötle anbieten und eventuell was Gebratenes auf die Hand oder so. Und so ist man dann immer ein wenig weitergerutscht. Also man hat dann schon immer austestet, was kann man alles machen, was macht Sinn, wo ist die Wertschöpfung noch ein wenig größer. Weil dann so langsam ging dann schon die Entwicklung, es wurde weniger Fischer, es haben immer mehr aufgehört. Der Fischfang allgemein wurde dann auch schon nicht mehr so stabil. Die Schwankungen wurden größer oder und so. Und da hat man dann natürlich schon für die Zukunft versucht, da entgegenzuwirken, dass man einfach eine höhere Wertschöpfung von den Fängen hat.
Oder die paar Fischer, die es noch gäbe, die haben dann auch mehr selber vermarktet, die haben sie nicht mehr abgeliefert. Also es kam dann einfach immer weniger Fisch rein dann auch. Ja.
Und du hast erzählt, dass für dich dann das Bistro so ein bisschen auch der Punkt war, wo du gesagt hast, das kannst du dir vielleicht doch vorstellen, damit in den Familienbetrieb einzusteigen. Was hat dich daran überzeugt?
Ja gut, davor war es natürlich auch, ich war 16, als ich mit der Schule fertig war und wollte generell einfach nochmal was anderes sehen, ja, wie jetzt mit 16 dann sofort zu Hause einsteigen und dann da mein Leben lang zu arbeiten. Aber es war natürlich dann schon durchs Bistro auch interessant. Also ich habe auch gemerkt, es wird mehr Hilfe gebraucht, ja, als davor. Ja, es wurde dann, kam einfach nochmal was ganz Neues mit dazu. Ist dann auch von Anfang an eigentlich besser gelaufen, als man auch gedacht hat. Und ich war da auch noch in der Ausbildung und habe auch noch zu Hause gewohnt. Und dann war schon immer, wenn ich angekommen bin, ich brauche wieder so viel und so. Ja, dann hat man natürlich, will man schon auch helfen. Ja. Und ja, es war schön gemacht und es war einfach attraktiv für mich, dass ich dann gesagt habe, ja, dann steige ich da mit ein und mache eine Fischerlehre. Mhm. Ja, und
der Online-Shop gibt's ja auch einen, also man kann eure Fische sogar online bestellen. Hast du das auch aufgezogen?
Genau. Ja, es war auch, wir hatten schon mal einen, das ist aber, das war glaube ich ganz am Anfang, 2008 oder so, ja, da hat ein Bekannter einen Shop eingerichtet, das hat aber, ja, war noch nicht praktikabel mit der Oberfläche und allem und habe dann gesagt, ich baue mir die Seite selber zusammen. Und da war für einen kleinen Aufpreis, gab es eine Shop-Funktion und habe dann einfach noch einen Shop mit eingerichtet.
Ja. Okay, das heißt, hast du dir selber angeeignet, so ein bisschen self-made den Online-Shop aufgebaut?
Genau. Ja, der läuft so ein bisschen nebenher. Es kamen natürlich dann schon auch immer Anfragen, gerade von Touristen, die im Sommer da waren, ja, ob man, es hat angefangen eigentlich oft mit Merchandise, ja, mit unseren T-Shirts, die man mit dem Druck, ja, und dann doch auch immer wieder, ob man den Fisch senden kann. Und es war dann schon immer recht aufwendig. Ja, bis dann so die Bestellung abgeschlossen war mit E-Mail, könnt ihr das schicken? Ja, können wir. Ja, was kostet das? Und ja, dann hast du irgendwie 10 E-Mails geschickt, bis du eine Sendung draußen hattest. Mhm. Und das ist mit dem Shop natürlich schon einfacher. Ich bewerbe den nicht. Das ist eine ganz kleine Sache, die läuft halt nebenher. Ja, aber genau.
Aber du hast von dem Merchandising gesprochen. Ihr habt ja richtig da auch coole Grafiken etc. Wer macht das bei euch?
Das hat ja Klaus Hartmann gemacht. Das war aber auch schon, also das Logo, das war auch vor meiner Zeit, da muss auch der Vater, da kann da sicher besser was dazu erzählen. Ne?
Ja, man hat auf der Au war einer, der war in dem Bereich schon recht führend eigentlich. Und der hat uns noch unser Logo gemacht, der Fisch. Und auch die Idee, wo der überall draufsteht, kann einfach der Wiedererkennungswert von der Marke Riebels, oder? Und den Fisch haben wir heute noch und alle sind begeistert von dem Fisch. Aber es war ein wenig so alles in der Versenkung verschwunden und da war dann der Urs richtig, klar. Andere Generationen, anders mit aufgewachsen und er hätte es wieder ausgraben, das Ganze, und dann wieder ja, zum Leben erweckt.
Ich als Kreativer, sage ich mal, der jetzt auch in so einer Branche natürlich arbeitet. Ich fand es auch schon immer schön, weil ich war bei euch auch schon, habe das gesehen und ich habe das Gefühl, oh, das sieht sehr professionell aus und auch mit dem Merch, das funktioniert richtig gut da drauf. Also wir haben jetzt gelernt, ihr habt immer nach neuen Vermarktungsmöglichkeiten und nach Verarbeitungsmöglichkeiten gesucht, wie ihr quasi den gefangenen Fisch zum Kunden bekommen. Gibt es irgendwas, wo ihr ganz besonders stolz seid?
Eigentlich sind wir ja stolz auf alles. Also die Bandbreite, auf das bin ich eigentlich stolz, was wir produzieren können und machen. Oder vom frischen ganzen Fisch übers Filet, übers Geräucherte, Kaltgeräucherte, jetzt wie Lachs oder so Sachen, wo man sehr gut hinkriegt. Denn die ganzen Aufstriche, da waren unsere Verkaufsfrauen, alle, wo man kann, immer sehr kreativ. Die haben immer alles Mögliche probiert, was man machen kann aus der Räucherfisch. Du hast noch angefangen mit Matthias Sache und so.
Ja, wurde schon über die Jahre mal ein bisschen mehr. Also mal, klar, immer auch mal wieder was rausgenommen, ja, wo man gemerkt hat, es läuft nicht so, das ist dann doch so aufwendig. Wie jetzt mal eine Terrine, die man mal hatte, ja. Aber so muss man schon auch schauen, dadurch, dass es immer weniger Fische wird. Und da muss man schon gucken, ja, dass man dann einfach mehr Sachen anbietet. Eben Fischfilet kriegst du überall, ja. Und da muss man sich schon irgendwie ein bisschen abheben. Und das geht dann halt über verehlte Sachen, ja, was dann eben Maultaschen, den Frikadellen, Matthias, ja, so, wo man einfach ein bisschen nicht überall herkriegt, ja.
Ja. Und hauptsächlich halt eigene Fische aus dem See. Von uns selber gefangene, weil wir fast in der Zwischenzeit fast ausschließlich alles im Laden oder im Imbiss, im Bistro verkauft.
Wirklich so von Ende zu Ende kriegt man quasi den Fisch von dem, der ihn aus dem See rausgeholt hat, auf dem Teller nachher serviert, ne?
Genau.
Aber ihr probiert ja durchaus immer wieder neue Sachen aus, habe ich jetzt gelernt. Was habt ihr denn so geplant für die Zukunft, für die nächsten so 5 bis 10 Jahre?
Man hat sich schon immer mal überlegt, ob man nochmal das Bistro irgendwo nochmal was macht, gastronomiemäßig. Wurden auch irgendwie mal angefragt von Leuten, ob wir da Interesse haben. Aber wir selber schaffen es nicht, ja, mit Fischerei, dann mit Fischverarbeitung im Laden, mit dem Bistro. Ja, teilen kann man sich nicht.
Also selber noch eine Art Besenwirtschaft oder Restaurant irgendwo?
So, ja, okay. Genau, aber da scheitert es einfach am Personal. Mhm. Da braucht man jemanden, auf den man sich 100% verlassen kann, der was man machen will, ja, wenn man nicht selber da sein kann, ja, was bei uns halt der Fall ist. Und das sehen wir im Moment aber nicht. Und von dem her konzentrieren wir uns auf das, was wir haben, ja, und bringen das immer ein bisschen weiter oder optimieren es, ja.
Also ich habe auch abgeschlossen für mich, also ich rühre nichts mehr. nee, also lieber das richtig gut machen vor Ort, da hast du sicher mehr davon, wie noch da die Expandiererei. Das, wir haben aus Erfahrung andere, die das auch gemacht haben, wie schnell das ein Problem werden kann. Was nützt er denn? Umsatz? Umsatz ist das eine und das, was übrig bleibt, ist das andere, oder? Umsatz kann jeder machen.
Bisschen Klartext. Hand aufs Herz.
Der Bodensee als größter See Deutschlands, müsste man eigentlich denken, der ist doch voll von Fischen. Aber wie sieht denn die Realität aus? Ihr habt schon vorhin angesprochen, es wird über die Jahre auch immer weniger. Wie ist da so der aktuelle Stand?
Mit der Fisch ist halt immer so, der aktuelle Stand kann man bloß so zusammenfassen, indem die Statistiken nimmt, was gefangen wird. Wie es tatsächlich im See aussieht, ist was ganz anderes. Oder ich kann immer nur, oder wir da nur für den Untersee schwätzen. Bodensee ist wieder eine ganz andere Geschichte. Wir sind Untersee. Und da sind die Bestände, sagen wir mal, ziemlich ausgeglichen. Wir haben ja über 30 Fischarten im See schwimmen, wo man weit über die Hälfte gut vermarkten kann. Und so haben wir immer noch ein recht gutes Potenzial, wo man nutzen können. Die Fangergebnisse sind das eine. Und dann ist es immer so, man kann aus dem Bestand natürlich schon Fischarten rausschöpfen, wo natürlich am besten zu vermarkten sind und oder die Wertschöpfung am größten ist. Und das wechselt immer ein wenig so. Im Moment ist es so, dass der Fälliche über die letzten Jahre, wo unser Hauptertrag war, mit Abstand immer schwächer geworden ist und man damit gezwungen war, auf andere Fischarten zum Ausweichen. Also der Kretzer ist bei uns, also der Barsch, Egli, wie auch immer der genannt wird, aber ist immer derselbe Fisch. Ist natürlich auch eine große Nummer gesehen am Untersee. Unterliegt aber natürlicherweise immer auch große Schwankungen. Die letzten 3 Jahre ist der Kretzer jetzt wieder ein wenig stärker geworden. Jetzt sind wir die letzten 2 Jahre zumindest wieder verstärkt auf Kretzer gegangen. und eher der Felche mehr in Ruhe lassen, weil der Kretzer einfach ja besser war zum Fangen und zum Vermarkten und die Wertschöpfung aus dem Kretzer besser war. Dann kommen die Rotauge dazu, die Aal dazu, der Wels ist jetzt noch dazu gekommen. Das sind aber jetzt Entwicklungen, wo man jetzt, ich sage es natürlich ungern, aber die Klimaerwärmung macht sich bemerkbar, auch im See. Also das kann ich selber nicht wegleugnen. Die Temperaturen im See steigen und dementsprechend ist die Zusammensetzung von der Arten verschiebt sich auch. Die Arten, wo eher so Warmwasser lieben oder bevorzugen, die sind die Gewinner. Die steigen natürlich jetzt so auch in ihre Bestände. Und die Fischarten, wo das weniger zugute kommt, da zählt der Felche dazu, die wird schwächer.
Jetzt klingt das ja alles erstmal so, wenn man denkt, man als Fischer geht man da schön bei Sonnenaufgang auf den See mit dem Boot und fängt die Fische. Klingt alles ganz romantisch, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie hart ist denn die Arbeit eigentlich wirklich?
Ja, romantisch ist selten. Wir sind ja auch, fahrt auch nicht auf dem See, da kommt dann wenig Romantik auf, ja, wenn wir erst zwei auf dem Boot sind. Aber es ist schon, es gibt mehr Tage, an denen es jetzt nicht so ist, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Ja, wenn da immer der schönste Sonnenaufgang, ja, und der See spiegelglatt, ja. Das sind wenige Tage, die man dann umso mehr genießt, ja, oder auch aufsaugt. Da gehört natürlich im Winter Kälte dazu, Wind, ja, im Sommer früh aufstehen. Ja, Handschuhe kann man nicht wirklich anziehen, ja, wenn man mit dem Feinnetz ein Gefühl hat, dann ist im Winter schon frisch, ja, je nachdem, wie tief die Netzen sind, oder wie der Wind ist, oder wenn man Dreck drin hat, dann ist auch körperlich riesig anstrengend, ja, sodass man blutige Hände hat, ja. Aber es macht trotzdem Spaß, also auch das gehört dazu und das ist auch das, was es für mich ausmacht, ja, dass es eben nicht langweilig ist, dass nicht jeden Tag der Bilderbuch morgen ist, ja, sondern dass man auch mal richtig was schaffen muss, ja, oder was zum Anpacken hat, ja, und was los ist, ja. Man fühlt, dass man lebt, ja, wenn man dann im Sturm steht, ja, und die Welle ins Boot, ja, es hat dann schon auch was Schönes, ja, ist, ja, wäre jetzt aufstehen, öfter mal ein bisschen schwieriger als im Vater, ja. Ja, aber es gehört auch dazu, ja.
Um wie viel Uhr geht's denn raus?
Ja, im Winter gehen wir jetzt immer so um 7:30, 8:00. Das reicht. Und im Sommer, je nachdem, 4:30, 5:00.
Weil es noch dunkel sein muss oder woran liegt
das? Kommt immer ein bisschen drauf an. Also hat mehrere Gründe. Ganz früh um 4 gehen wir. Also das hängt natürlich immer mit Sonnenaufgang zusammen, ja. Also normalerweise legen wir ja abends aus. Und die sind dann über Nacht, stehen die Netzen. Morgens holen wir es rein. Die Fechnetzen, aber Barsche macht man übermorgen. Ja, die werden aber aktiv, eben wenn es dann hell wird. Das heißt, die müssen dann auch im Dunkeln ausgelegt werden. Und das machen wir dann morgens, ja, legt man dann noch die Barschnitze aus, fährt dann zu den Fechnetzen, holt die Fechnetzen ein und auf dem Rückweg nimmt man dann nochmal die Barschnitzen mit. Das reicht einfach, wenn die 2 Stunden im See sind. Im Winter sind ja Kaltblüter, ja. Das heißt, der Kreislauf fährt fast auf null, wenn das Wasser kalt ist. Wenn die dann ins Netz schwimmen, dann stehen die halt im Netz und dann passiert nicht viel. Dann macht das nichts, wenn die da ein paar Stunden länger im Netz sind. Im Sommer, wenn sie lebenslang am AG sind und dann versuchen, sich aus dem Netz zu lösen, das ist eine wahnsinnige Anstrengung für die Fische. Ja, dann fehlt doch der Sauerstoff, das Wasser ist warm und dann verenden die halt im Netz. Und das will man natürlich vermeiden. Das heißt, man guckt, dass man die Netze so früh wie möglich wieder rausholt, dass die Fische möglichst kurz im Netz sind. Ja.
Ein Thema Nachhaltigkeit, also wir hatten jetzt das Thema Klimawandel schon angesprochen und dass sich die Umstände natürlich verändern. Ihr legt ja auch ganz viel Wert auf den nachhaltigen Fischfang?
Ja, also da wird man oft missverstanden hier am See. Ja, finde ich, also gerade was Nachhaltigkeit angeht, ja, man hört immer wieder, wenn auch mehr immer wieder mit konfrontiert, ja, das sagt er, ja, das ist ja klar, dass keine Fische mehr hat, ich habe hier alles rausgefischt, ja, ist alles völlig überfischt. Ja, und viele kennen halt die Dokumentation von der Hochseefischerei, ja, oder die riesen Trailer, ja, mit den Schleppnetzen alles abkreisen und auch den Meeresgrund kaputt machen und so alles. Ja, Beifangen, da wird dann halt alles, ja, dann landen die Schildkröten im Netz und so. Das ist natürlich keine schöne Sache, also sage auch ich als Fischer, weil dann ist nicht gut. Bei uns ist das eine ganz andere Fischerei. Ja. Wir haben wirklich eine nachhaltige Fischerei. Das sage ich nicht nur, weil ich hier Fischer bin, sondern es lässt sich auch einfach belegen, ja, mit Tatsachen. Ja, wir haben Stellnetze, also es wird jetzt nicht aktiv wird ein Netz zum Fisch getragen, sondern andersrum. Also wir setzen die Netze aus, die stehen wie ein Vorhang, die dann im See und die Fische müssen aktiv reinschwingen. Und wir haben so viele Auflagen, ja, mit Maschenweiten, ja, dass man keine Fische fangen, die zu klein sind oder zu jung sind, die noch nicht ableichen konnten. Ja. Also jeder Fisch kann sich reproduzieren, mindestens ein, zwei Mal, bevor dann überhaupt fangfähig ist von der Größe her. Ja, von den Schonzeiten, Netzanzahl, ja, ist alles so reglementiert, dass man wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, dass hier nichts überfischt wird. Ja, und dann haben wir ja noch eine Fischbrutanstalt, ja, wo dann, also wir betreiben die Laichfischerei. Das heißt, zur Laichzeit, wenn die ableichen, können wir Fische, also während der Schonzeit, auf den See, und dann wird auf dem Boot, wird der Bogen entnommen, ja, und die Milch wird dann auf dem Boot, werden die Eier befruchtet, kommen dann in die Fischbrutanstalt und da werden sie erbrütet. Und ja, zum Teil werden sie dann angefüttert, dass sie einfach besser überleben, und die kommen dann wieder zurück in See. Also ist keine Zucht, da wird nicht selektiert. Ja, das ist einfach eine Bruthilfe quasi. Und da waren es jetzt die letzten Jahre, ich glaube, immer so um die 20 Millionen Fähigen, die wir einsetzen. Also wir bringen viel mehr in See ein. Also wir säen mehr, als wir quasi ernten. Ja, und das macht man mit einem Hecht, mit einem Eschen, wenn man was hat. Ja, und also da muss man schon sagen, oder kann ich guten Gewissens sagen, dass wir hier nichts überfischen, ja, und habe da auch kein Bauchweh.
Und wie ist das, wenn du dann im Supermarkt an die Fischtheke gehst und da mal dich dort umschaust?
Also mache ich nicht. Nee, also ich esse nicht so viel Fisch, aber zweimal die Woche. Das mache ich aber gleich mit dem Fleisch. Einmal die Woche ist Fleisch, zweimal die Woche Fisch. Und dann aber lieber eine gute Qualität, ja, wo ich auch weiß, wo es herkommt. Ja. Eben Wildfangen ist natürlich immer toll, wenn man weiß, wie es gefischt wurde, ja, oder wo es gefischt wurde. Ja, und wenn es halt irgendwelche Zuchtsachen sind, guckt mal halt schon. Auch Zucht ist nicht alles schlecht. Ja. Es gibt auch gute Zuchten, ja, ganz viele, ja, wo man das auch bedenkenlos essen kann. Ja. Ja, da muss man sich halt ein bisschen mit beschäftigen. Ja. Und dann das tun wir. Und also alles, was wir auch verkaufen, ja, da können wir schon dazu stehen, würde ich mal sagen, was uns auch ganz enorm wichtig ist. Auch wenn es eben ein Lachs ist. Ja. Ich kaufe dann halt nicht den billigen Norweger Lachs. Das kostet dann halt eben ein bisschen mehr als im Supermarkt. Ja. Aber ich habe da einfach eine gute Rohware. Ja, räuchere den dann selber. Kalt oder heiß. Oder und das hat dann halt einfach seinen Preis. Ja. Aber man kann halt den auch guten Gewissens verkaufen, was uns halt wichtig ist.
Bisschen kreativ. Andi's Gratis-Pit.
Zum Abschluss habe ich noch eine Idee für euch. Ich bin gespannt, ob ihr sagt, genial oder kompletter Quatsch. Wir hatten ja jetzt viel über auch Bewusstsein gesprochen, auch über die Nachhaltigkeit. Wie kann man denn dieses Bewusstsein noch ein bisschen mehr stärken, außer dass man jetzt im Podcast drüber spricht? Meine Idee ist Riebels Fish Experience. Die Idee ist, einmal pro Monat fahren Menschen mit euch raus auf den See, sind dabei und erleben quasi von Anfang bis Ende, wie es ist, den Fisch reinzuholen, zu fangen, ihn dann zu verarbeiten, workshopartig, wie auch immer, und ihn danach dann natürlich im Bistro auch auf dem Teller zu essen. Müsste man natürlich mal gucken, wie groß eure Boote sind und wie viele da drauf passen. Und man könnte es vermarkten. Du hast gemeint, vorhin mal im Vorgespräch, das Social Media ist jetzt auch nicht so dein Ding. Aber wenn irgendeiner von euch eine Art Fischfluencer wird, der sozusagen dem Thema einfach eine Plattform gibt und da das vertreibt, damit könnte man das Ganze dann so ein bisschen vermarkten und anschieben. So, das war meine Idee der Riebels Fish Experience.
Was heißt Experience?
Ein Erlebnis zu schaffen für Menschen, die nicht nur mit dem Fahrrad bei euch vorbeifahren und halten und was einkaufen oder dann im Bistro essen, sondern dass die auch erleben, wo denn der Fisch genau herkommt und wie das passiert.
Ja, also im kleineren Rahmen machen wir das ja so. Wir bieten zum Beispiel in der Sommerferie für Kind innerhalb von 3-4 Wochen wöchentlich eine Ausfahrt an. Da nehme ich einmal wie viel? 6-8 Kind.
6, ja. Mit. Kinderaktionstage ist das.
So ein Kinderaktionstag. Die kriegen dann alle ihre Schwimmbeste erstmal an, Gummistiefel angezogen. Ja, und der Schutzkleidung, und dann dürfen die mit mir mit auf den See, so 2-3 Stunden. Und dann wird da gefischt und dann darf der jeder mal, wenn er will, einen Fisch anlangen, einen Krebs anlangen oder eine Muschel oder egal, was wir haben. Das ist immer so ein Highlight. Allgemein sind wir für Gäste auf dem See eigentlich offen. Es kann immer mal jemand mit, einer oder zwei, aber das ist tatsächlich das Platzproblem. Also wir sollten da auch wenig schaffen und nicht bloß Leute, die im Weg rumgehen. viele sind da sehr interessiert, aber das kann man mit Einschränkungen kann man das machen.
Dann kommt einfach nur noch euer Fischfluencer dann mit, wenn ihr den dann zu sich habt oder der Urs jemanden organisiert, der das mal richtig groß macht, das Thema.
Ja, da können wir, eben was Social Media angeht und so, könnt ihr mal viel mehr machen.
Ich danke euch vielmals, dass ihr hier wart, dass ihr so viel erzählt habt von eurem Betrieb, von allem, was ihr so bisher gemacht habt und was ihr auch noch vorhabt zu machen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe, jeder, der den Podcast hört, wird genauso viel lernen.
Gut, danke. War für uns so interessant.
Das war's für heute mit Bisschen Bodensee-Business. Wenn dir der Podcast gefällt, sag's gerne weiter, abonniere den Kanal und sei auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye.
Bisschen Bodensee-Business, ja. Wenn wir auf dem Boden stehen, ist es, als ob wir nur nach oben sehen, bis es nichts mehr gibt, was wir nicht wissen. Wir blicken auf ein bisschen Bodensee-Business.
Netzwerkpartner dieses Podcasts sind die vier Länderregion Bodensee und typisch Bodenseekreis. Produziert wird der Podcast von Typix Multimedia.
Bisschen Bodensee-Business.